Liebe Geschwister, es gibt eine ganze Reihe von sogenannten frommen Leuten, die sind zufrieden, wenn sie über ein gut fundiertes christliches Wissen verfügen. Dann gibt es eine andere große Gruppe von Leuten, die sind befriedigt, wenn sie sich in gewissen christlichen Formen ihr ganzes Leben hindurch bewegen können. Gott sei Dank gibt es dann aber auch andere Leute noch, die sind mit beiden genannten Fällen nicht zufrieden. Die versuchen einfach eine rechte und echte Begegnung mit Gott zu haben. Und für diese Leute möchte ich heute Abend gewisse Wahrheiten aus der Heiligen Schrift verkündigen, die mit den äußeren Dingen, mit religiösem Wissen und Formen nicht zufrieden sind. Deshalb möchte ich diesen Abend unter das Thema stellen, wie kommt es zu einer Begegnung mit Gott? Ich glaube das einfach, dass wir solche Leute hier in unserer Mitte haben, die dieses tiefe Verlangen in ihrem Herzen tragen, wie kommt es zu einer echten Begegnung mit Gott. Lasst mich dazu einige sehr gewichtige Verse aus Hebräer 10 von Vers 19 bis 23 lesen. Hebräer 10, Vers 19 bis 23. Da heißt es, weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heilige, welchen er uns bereitet hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und haben einen Hohepriester über das Haus Gottes. So lasset uns hinzugehen mit wahrhaftigem Herzen, in völligem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen, und gewaschen am Leibe mit reinem Wasser. Lasset uns halten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Viele Menschen, von denen ich gesagt habe, dass sie ein tiefes inneres Verlangen nach einer Begegnung mit Gott haben, können das nicht erleben, weil sie die Sache ganz falsch anstellen. Wie meine ich das? Viele Leute erwarten vom lieben Gott Dinge, dass er tun sollte, die er nie und nimmer tun würde, einfach aus dem Grund, weil er sie von uns erwartet. Und dann gibt es wieder Menschen, die möchten das tun, Gott gegenüber, was Gott bereits für sie getan hat. Wir müssen also da fein aufpassen, was hat Gott getan zu unserer Erlösung und was haben wir dabei zu tun? Ich will das gerade noch einmal so formulieren. Viele Menschen kommen zu keiner echten Begegnung mit Gott, weil sie das tun wollen, was sie gar nicht tun können, was Gott in Jesus Christus bereits für uns getan hat. Und andere wieder erleben das nicht, weil sie von Gott Dinge erwarten, die er nicht tut, weil er sie einfach von uns erwartet. Was hat also Gott getan zu unserer Erlösung? Hier wird uns gesagt, weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heilige. Dadurch, dass das unschuldige Blut Jesu geflossen ist am Kreuz von Golgatha, haben wir einen Eingang, wir haben die Möglichkeit, zu diesem Gott zu kommen. Es ist also ein Weg frei gemacht worden, der vorher einfach nicht offen war. Da wird uns dann auch noch gesagt, wie das geschieht, welchen er uns bereitet hat, da meint er den Weg. Zu einem neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Ich konnte das lange Jahre nicht verstehen. Ich hatte sogar das Evangelium schon gepredigt, Geschwister, und verstand nicht, was damit die Bibel meint, dass wir einen lebendigen Weg haben hinein ins Heiligtum durch den Vorhang, das ist sein Fleisch. Ihr wisst doch, als der Heiland dort rief am Kreuz von Golgatha, es ist vollbracht, da geschah etwas im Tempel. Der Bibelleser muss das wissen. In dem Augenblick, als Jesus das ausrief, zerriss der Vorhang vom Heiligtum ins Allerheiligste hinein, von oben an bis unten aus. Und das bedeutet so viel, jetzt ist der Weg sogar ins Allerheiligste frei. Jetzt kann der Mensch, jetzt hat der Mensch die Möglichkeit, mit Gott in Verbindung zu treten. Wir haben tatsächlich einen neuen, lebendigen Weg. Und diese Möglichkeit, mit Gott in Verbindung zu kommen, die können wir nicht machen. Das hat Jesus getan. Der Vorhang ist zerrissen. Ich wusste früher nicht, was dieser Vorhang eigentlich bedeutet. Heute weiß ich es durch Gottes Gnade. Jesus ist der Vorhang geworden. Jesus hat Fleisch und Blut angenommen. Das ist sein Fleisch, haben wir gehört. Jesus hat die Gestalt des sündlichen Fleisches angenommen und Gott legte die Schuld und die Sünde der gesamten Menschheit auf diesen Jesus und sein Leib wurde zerrissen und über seinen Leib, über sein Sühnopfer oder durch sein Sühnopfer hindurch haben wir die Möglichkeit ins Allerheiligste hinein. Ist das nicht hochgespielt? Kann das möglich sein? So fragen viele Leute, dass dieser Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, dieser ewige Schöpfer, tatsächlich durch Jesus Christus uns armseligen Erdenwürmer die Möglichkeit gibt, mit ihm in Verbindung zu treten. Jesus hat das selber behauptet in seinem Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Um mit Gott in Verbindung zu kommen, Geschwister, können wir gar nichts tun. Da würde der frömmste Mensch hätte nicht die Berechtigung, Gott zu begegnen. Jesus hat uns die Möglichkeit gegeben. Und durch Jesus Christus, das muss laut in die Welt hineingeposaunt werden, durch Jesus Christus können wir mit diesem Gott in Verbindung treten. Ich kann mit diesem ewigen Gott einen guten Gewissensbund schließen. Da kann mich nichts verdammen und anklagen, wenn ich durch das Sühnopfer, durch das, was Jesus getan hat, mit Gott in Verbindung getreten bin. Das ist also die eine Seite, die Gott getan hat. Ich möchte aber heute Abend ganz gründlich den Teil der Wahrheiten behandeln, die Gott von uns erwartet. Was müssen wir von unserer Seite aus tun, um durch diesen neuen Weg, durch diesen Eingang zu Gott gelangen zu können? Ich möchte nur drei Punkte nennen. Den ersten will ich ganz ausführlich bearbeiten. Es wird uns hier gesagt, so lasset uns hinzugehen mit wahrhaftigem Herzen. Nummer eins ist ein aufrichtiges Herz. Dem Aufrichtigen lässt es Gott gelingen. Wer unehrlich ist in sich selber, wer nicht aufrichtig ist, der kann das Evangelium noch so oft hören, liebe Geschwister, der kommt da nicht durch. Der kommt durch diesen Vorhang, durch das Sühnopfer einfach nicht hindurch, bis hin zu dem lebendigen Gott. Er kann 10-mal den neuen Weg betreten, aber es kommt zu keiner echten Begegnung mit Gott. Also vergesst es nicht. Ganz, ganz wichtig, grundlegend wichtig ist, lasset uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen. Nun, mit einem wahrhaftigen Herzen ist nicht ein Mensch gemeint, der noch nie gelogen hätte in seinem Leben. Den gibt's nämlich nicht. Die Bibel behauptet da, alle Menschen sind Lügner, jawohl. Das behauptet die Bibel. Den gibt's also nicht. Und wenn ein Mensch es auf Erden fertigbringen würde, in seinem ganzen Leben, von Kindheit auf bis zu seinem Tode, nicht ein einziges Mal zu lügen, dann würde es immer noch nicht ausreichen. Und wenn einer nie die Ehe gebrochen hätte, und wenn einer nie einen anderen bestohlen hätte, wenn einer immer nur Gutes von seinem Nachbar geredet hätte, dann ist das immer noch nicht im göttlichen Sinn ein wahrhaftiges Herz. Die Bibel versteht unter einem wahrhaftigen Herzen etwas ganz anderes als den biederen, selbstgerechten Schwaben. Und jetzt hoffe ich, dass ihr mir nicht böse seid. Ich liebe die Schwaben, aber das muss ich sagen. Die versteht etwas ganz anderes darunter. Was versteht die Bibel unter einem wahrhaftigen Herz? Das wollen wir doch wissen, wenn es nötig ist, um mit Gott eine Begegnung zu haben. Ein wahrhaftiges Herz ist ein Mensch, der in seinem Inneren durch die ewige Wahrheit, durch das Evangelium Gottes berührt worden ist. Nur wenn das Wort Gottes in dein Herz hineingedrungen ist, nur dann hast du ein wahrhaftiges Herz. Apostelgeschichte 2. Da sie das hörten, ging's ihnen durchs Herz. Das will ich euch mal erklären, wie das ist, wenn die Wahrheit Gottes einem Menschen durchs Herz geht. Das bringt manches Mal Schwierigkeiten mit sich, innere Kämpfe. Ich sagte es schon, wir durften durch Gottes Gnade, durch den Dienst und das Zeugnis eines Pfarrers zu Jesus kommen. Wir sind Gott sehr dankbar dafür. Ich kann mich noch gut erinnern, die nächsten Wochen nach meiner Hinkehr zu Jesu waren wirklich wunderbare und herrliche Tage. Jeden Morgen habe ich mein Leben dem Heiland anvertraut. Ich konnte das einfach glauben, dass Gott mit mir ist, dass Gott über mich wacht, dass nichts an mein Leben herantreten darf, als nur das, was Gott zulassen würde. Ich war so glücklich und froh in dem Wissen, ein mächtiger Gott waltet und wacht über mich. An einem Morgen, als ich mein Gebet so verrichtet hatte und mit dem Heiland sprach und redete, da war ich gerade fertig und hatte Amen gesagt und blicke auf und sehe mir gegenüber in der Wand einen Nagel. Und über diesem Nagel, das war bei uns in der Küche, hing ein Elektrostecker. Und wo ich diesen Elektrostecker sah, dann sprach der Heilige Geist, die Wahrheit in meinem Herzen, diesen Elektrostecker, den hast du gestohlen. Da war ich doch erschrocken. Tatsächlich, den hatte ich gestohlen. Und schlagartig war die ganze Begebenheit wieder vor meinem inneren Auge. Ich wurde daran erinnert. Das war keine schöne Sache. Das war noch vor der Bekehrung. Gott sei Dank. Denn das wäre ja furchtbar, wenn ein Mensch nach seiner Bekehrung noch stehlen würde. Der wäre bestimmt noch nicht diesen neuen Lebensweg gegangen. Nun, das war so. In jener Zeit konnte man nichts kaufen. Ihr Älteren wisst das doch. Wenn man etwas kaufen wollte, musste man erst aufs Rathaus einmal und einen Antrag auf einen Bezugsschein stellen. Und dann ging das viele Wochen, bis man endlich den Bezugsschein bekommen hat. Und dann war noch lange nicht gesagt, dass man das kaufen wollte, was man beantragt hat. Man musste noch wer weiß wohin reisen, um den Gegenstand zu bekommen. Und nun hatten wir in jener Zeit einen kleinen Elektrostecker, aber kein Stecker dazu, kein Kabel. Dann komme ich eines Morgens in die Firma da rein, mache die Tür auf und sehe zwischen der ersten Schleifmaschine dort in der Abteilung und der Außenwand genau so einen Elektrostecker liegen, wie er daheim gefehlt hat. Und da sagte der Teufel gleich, ja, den Elektrostecker, den könntest du doch daheim gebrauchen. Und hat aber die Nützlichkeit dieses Steckers noch ganz groß gemacht. Deine Mutter muss jeden Morgen aufstehen, muss dir Kaffee bereiten, und wenn du da so einen Stecker hättest, zu deinem Elektrokocher daheim, ja, dann könntest du das selber machen. Ist doch eine nützliche Sache. Aber nicht, dass ihr mich da unterschätzt, Geschwister. Ich bin nicht das erste Mal auf das reingefallen, was der Teufel mir ins Ohr geflüstert hat. Aber der ist zäh. Der hat nicht locker gelassen. Am nächsten Morgen lag der schon wieder dort, der Stecker. Am dritten, am vierten, am fünften auch. Und da war dann gerade niemand unterwegs. Das ging ganz schnell. Und Platz hatte er in meiner Tasche auch noch. Da habe ich nochmal ganz schnell da in die Ecke hineingegriffen. Da war es feucht und moderig und ließ den verschwinden da drin. Und als ich abends nach Hause kam, da frug meine Mutter, was ist denn das für ein Stecker? Hat er gehört uns? Hat er kann doch nicht uns gehören. Von wo hast du ihn denn her? Ja, der gehört jetzt uns. Sei still. Aus einer Sünde kommen noch mehrere. Das ist die Kettenreaktion des Teufels. Aber noch schlimmer ist es am nächsten Morgen gekommen. Mein Vorarbeiter, ein sehr kräftiger, starker, aber grober Mensch, hat mich mit der Frage empfangen, Heinrich, weißt du, wo mein Elektrostecker ist? Ich? Ja, woher soll ich denn wissen, wo dein Elektrostecker ist? Ja, du hast ihn doch sicher gesehen, da lag er doch immer. Ja, den habe ich gesehen, aber ich weiß nicht, wo der ist. Und dann ist er böse geworden und ich war auch verletzt, weil er mich verdächtigt hatte, obwohl ich ja der Dieb war. So kann man eine falsche Ehre haben. Ja, das gibt's. Und dann kam es noch schlimmer, ihr Lieben. Und dann hat mein Gewissen schon geschlagen. Wir hatten da einen Spätheimkehrer damals, das war so kurz vor 48, auf den war er nicht gut zu sprechen. Die zwei waren wie Hund und Katzen miteinander. Jeden Anlass haben die genommen, um zu streiten miteinander. Und dann frug er den, du weißt du, wo mein Elektrostecker ist? Wo soll ich denn das her wissen? Hat der geantwortet. Und dann gab's noch einmal einige Worte hin und her und die schreien sich an miteinander. Und dann nimmt der Vorarbeiter den Besen und haut ihm den Heimkehrer auf den Kopf. Und er lag da vor mir. Aber da hat's in meinem Gewissen schon etwas geklopft. Da sagte damals schon, obwohl ich noch nicht bekehrt war, da bist du schuld, es ist deine Schuld, dass der Mann jetzt da auf dem Boden liegt. Ja, und dann war Gras darüber gewachsen. So meinte ich wenigstens. Als Jesus in mein Leben dann trat, jene Morgen ich betete, nun war die Wahrheit in mein Herz hereingekommen. Jetzt hieß es, ja, das ist unrechtes Gut. Der Elektrostecker, den du besitzt, der gehört nicht dir. Ich möchte, dass du ein ehrliches, wahrhaftiges Herz vor mir hast. Ich will nicht, dass Unrecht an dir klebt. Ich will dich nicht zum Unsegen für deine Umgebung setzen. Ich möchte, dass du ein Segen bist für deine Umgebung. Und mein Geist kann nicht durch dich wirken, wenn Unrecht an dir ist. Da fiel mir der Zachäus noch ein. Herr, die Hälfte meiner Güter, hatte der gesagt, vor einer Begegnung mit Jesus hatte, gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, das gebe ich vierfältig wieder. Aber unter meinen verehrten Zuhörern heute Abend, da ist ja bestimmt niemand da, der einen Diebstahl auf dem Gewissen hat. Oder doch, sitzt da jemand unter uns, in dessen Herze und Gewissen es jetzt gerade klopft? Auch an deinem Leben klebt noch Unwahrheit, Unrecht. Da war das ganz klar in meinem Inneren. Bring den Elektrostecker dem rechtsmäßigen Besitzer zurück. Aber da hat alles in mir rebelliert. Ich weiß nicht, ob ihr mich da verstehen könnt. Da hat sich etwas aufgebäumt in meinem Inneren. Da habe ich mit dem Heiland angefangen zu handeln. Ich habe gesagt, Herr Jesus, den Elektrostecker, den kann ich dem Herrn Meier, so hieß er, nicht zurückbringen. Du weißt doch, was der für ein Grobian ist. Der ist im Stand und nimmt den Besen vor den anderen Leuten, haut ihn mir auf den Kopf. Und dann wird's heißen, ah, schau mal, der fromme Wegner, das ist ja ein Dieb. Jetzt wissen wir, warum der so fromm geworden ist. Wer weiß, was der noch alles auf dem Kerbholz hat. Herr, ich mach dir Schande. Also den Elektrostecker, den kann ich nicht zurückbringen. Und das hat aber in mir gearbeitet. Oh, Licht und Finsternis rangen in meinem Herzen miteinander. Ja, du, die Wahrheit ist so eine Sache. Ein wahrhaftiges Herz ist nicht nur ein Mensch, der nicht lügt. Nein, nein, ein von der Ewigkeit berührtes Herz. O Ewigkeit, du Donnerwort, o Schwert, das durch die Seele bohrt. Ich wünsche doch so sehr von meinem Gott heute Abend, lieber Zuhörer, dass du ein von der Ewigkeit berührtes Herz haben möchtest. Und dass du dir den wunderbaren Frieden Gottes, den wir haben können, wenn wir eine Begegnung mit Gott haben, nicht verlierst. Nur weil du nicht bereit bist, der Wahrheit Raum in deinem Herzen zu lassen. Und dann habe ich angefangen zu handeln, du. Ich sagte dem Herrn Jesus, inzwischen war ja die Währungsreform, ich bin bereit, 20 Mark in die Missionsbüchse zu legen. Das war viel Geld. Vergesst es nicht, ich habe mit 92 Pfennig in der Stunde damals gearbeitet. Es war viel Geld. Aber der Heiland hat gesagt, nein, das will ich nicht. Ich gebe 30 Mark in die Opferbüchse. Der Heiland hat aber gesagt, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser denn das Fett von Widern. Da habe ich bis 40 raufgehandelt, ja bis 50. Ich hätte lieber 50 Mark in die Kollekte gelegt, als da zu dem Meier hinzugehen. Weil ich wusste, das ist ein grober Mensch. Aber der Jesus, obwohl er ein Jude war, ließ nicht mit sich handeln. Da war nichts zu machen. Der hat einfach von mir verlangt, ich müsste den Elektrostecker zum Herrn Meier zurückbringen. Heute bin ich natürlich dankbar darüber, dass ich dort war. Weißt du warum? Ich musste lernen, mich auf die Seite der Wahrheit zu stellen, mich von Ungerechtigkeit zu distanzieren, stark im Glaubensleben, mutig in der Nachfolge Jesu, Geschwister, werden wir nur dann, wenn wir der Wahrheit Raum lassen in unserem Herzen. Ja, mit frommen Diskussionen ist das nicht gemacht, mit frommer Springerei auch nicht. Wer auch läuft und läuft zu schlecht, der versäumt sein Kronenrecht. Ja, das wäre mir aber ganz gewiss furchtbar peinlich im Himmel, wenn ihr alle Kronen hättet, ihr hättet alle eure Diebstähle geordnet im Lichte Gottes und ich nicht. Ich wäre da unter den Seligen und die Krone würde mir fehlen. Das hat 3 Wochen hat das bei mir gedauert. Bei euch ging das sicher schneller. Dann kann ich euch ja gratulieren. 3 Wochen hat es bei mir gedauert. Und dann war aber der Friede Gottes weg aus meinem Herzen. Ich fühlte ganz genau, dass Gott das einfach von mir verlangte. Und dann sagte ich endlich, jetzt gehe ich her. Jetzt bringe ich den Elektrostecker dem Mann zurück. Aber nicht in die Firma, ich gehe in seine Privatwohnung. Wenn der mir den Besen auf den Kopf schlägt, das brauchen die anderen nicht zu sehen. Na, und dann habe ich meinen Gang angetreten. Oh, unter vielem Seufzen, ihr könnt euch sicher denken, wie mir das ging. Ich musste 15 Kilometer weit mit dem Zug fahren. Und wo ich dann vom Bahnhof dort auf sein Haus zuging, ich meine, ich hätte Blei in den Fiesen gehabt, du. Ach, das war schwer. Da stand ich da vor der Haustüre und mein Herz hat geklopft und mein Gewissen hat geklopft. Ja, stehlen, wenn niemand zusieht, ist ja auch viel, viel leichter, als wenn man es wieder gut machen muss bei den Leuten. Na, da stand ich vor der Tür und die Knie, die haben gezittert. Und dann habe ich endlich draufgedrückt und dann stand da vor mir der Herr Meier. Er sagte, du jetzt hier, Heinrich. Ja, sage ich, leider in einer traurigen Angelegenheit. Ja, was ist denn los? Herr Meier, ich bin der Dieb. Ich habe Ihren Elektrostecker gestohlen und jetzt bringe ich ihn Ihnen wieder mit. Jetzt habe ich gewartet, dass er den nächsten Gegenstand packt. Aber scheint's war er vom Schlage gerührt. Mit dem hat er nicht gerechnet. Da kam bloß so ein Anfang von einem kleinen Satz kam bei ihm heraus. Ja, wenn man das so nimmt, dann muss ich sagen, ich habe im Krieg, na, weiter kam er nicht. Aber ich hatte da das ganz starke Empfinden, dass der Herr Jesus durch die Ehrlichkeit, die er durch seinen Geist in meinem Herzen bewirkt hatte, diesem Herr Meier sein ganzes Sündenregister vor Augen gestellt hat. Gott benutzt unsere innere Ehrlichkeit viel, viel mehr als unsere fromme Gerissenheit, liebe Geschwister. Und rede zu der Umgebung. Probier's doch mal. Lasset uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen. Du, die Kräfte des Himmels fangen an, sich in deinem Leben zu bewegen, wenn du ganz, ganz ehrlich und aufrichtig wirst deinem Gott gegenüber. Wie oft hatte ich Leute in der Seelsorge, bei denen ging's im Glaubensleben einfach nicht weiter. Die waren 10, 20, 30 Jahre gläubig. Und dann musste man feststellen, da waren Dinge nicht geordnet in ihrem Leben. Dann ging's einfach nicht weiter. Manche machen das auch so, wie von jenem Missionar erzählt wird. Ein bekannter Missionar, zu dem kam ein Bauer. Der erzählte, in seiner Gemeinschaft, da hätte es Leute, ja, die hätten einen solchen tiefen Frieden, das würden sie immer wieder bezeugen. Wenn ich mir diese Leute anschaue, dann muss ich feststellen, das sind Menschen, die haben wirklich Frieden mit Gott. Die sind so ausgeglichen, die können mit nichts aus der Ruhe gebracht werden. Aber warum habe ich diesen Frieden nicht, frug er den Missionar. Ja, da muss wahrscheinlich ein Hindernis vorliegen, meinte dieser. Ja, was soll denn da vorliegen? Ja, darf ich nachhelfen? Ja, gerne, Herr Missionar. Also, hast du die Ehe gebrochen? Der Bauer überlegt. Nein. Hast du vielleicht einen Mord begangen im Krieg oder so? Nein, Gott sei Dank nicht. Hast du mit Zaubereisünden etwas zu tun, Okkultismus? Nein, auch nicht. Hast du einen Diebstahl begangen? Ja, das könnte es sein. Ja, was hast du denn gestohlen? Einen Strick vom Nachbar. Ja, da wird wohl nichts anderes übrig bleiben, meinte der Missionar. Du nimmst den Strick und bringst deinem Nachbar zurück und dann kommst du wieder hierher, dann beten wir. Und dann muss Gott seinen Frieden in dein Herz hineingeben. Das hat er versprochen. Der Heiland sagt doch, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Dann kommst du ehrlich wieder zu mir. Und es vergehen 3 Wochen, endlich kommt der Bauer wieder. Aber mit einem ganz niedergeschlagenen Gesicht. Na, meinte Missionar, ja, ich habe den Strick zurückgebracht, aber Frieden habe ich immer noch keinen. Also, dann weiß ich nicht, meint der Bote Gottes. Dann lügt entweder der liebe Gott oder du. Denn Gott hat in seinem Wort gesagt, so wir unsere Sünden bekennen. Na, helft mal mit, Geschwister, was ist da? Ja, es ist er treu und gerecht, dass er die Sünden, was macht er? Vergibt. Wenn Gott die Sünden einem Menschen vergeben hat, dann sind sie nicht mehr im Weg. Dann sind sie durch das Sühnopfer Jesu hinweggetan. Ans Kreuz genagelt sind sie worden, die Sünden. Und dann steht nichts mehr zwischen Gott und uns. Na, dann hat er gründlicher nachgeforscht. Dann hat sich herausgestellt, dass hinter dem Strick noch ein Ochs war. Ja, es gibt Leute, ne? Die haben den Strick, haben sie geordnet, so die kleinen Sünden. Und die dicken Brocken, die haben sie aufgehoben für spätere Zeiten. Ich habe immer so ein merkwürdiges Gefühl in der Seelsorge. Da fängt man immer so am Rande da so an. Ne? Da werden die kleinen Sünden so aufgezählt. Und die dicken Brocken, die einen trennen von Gott, ja, die werden für später aufgehoben. Ich war auch so ein schrecklicher Schlaumeier, das muss ich euch gestehen. Ich habe mir damals gedacht, als ich meine Lebensbeichte gehalten habe, das kannst du nicht alles einem sagen, das ist zu viel. Ich habe mir 4 Seelsorger ausgesucht und jeder hat ein Viertel bekommen. Und wo ich fertig war, hat der Jesus gesagt, jetzt gehst zum Ersten und sagst ihm alles. Oh, das war mir aber peinlich. Also versteht bitte, liebe Geschwister, Nummer eins ist, um eine Begegnung mit Gott zu haben, sich der Wahrheit zu stellen. Ich muss mich auf die Seite der Wahrheit stellen. Ich darf nicht mit Unwahrheit, mit Ungerechtigkeit vor Gott hintreten. Sicher, es gibt Dinge, die können wir nicht ordnen. Aber wo wir das ordnen können, da gehört es geklärt. Lasst mich zum zweiten Punkt gehen. Ich will ihn ganz kurz umreißen heute Abend. Erstens also, lasset uns hinzugehen mit wahrhaftigem Herzen. Zweitens, im völligen Glauben. Oh, das ist so wichtig. Erst heute musste ich einer Schwester sagen, die hat ein totales Sündenbekenntnis abgelegt. Wenn man diese Leute fragt, ja, hast du das schon einmal bekannt? Ja, dann zählen sie 6 oder 7 Brüder auf, denen sie alle schon ihre Sünden bekannt haben. Dann sage ich, jetzt willst du es mir auch noch sagen. Ja, nicht so, Geschwister. Nach der Sündenerkenntnis, Sündenbekenntnis, kommt der völlige Glaube. Dann darf ich die Vergebung, die Erlösung vollständig für mich in Anspruch nehmen. Wie ist das, wenn ein Mensch die Erlösung vollständig für sich in Anspruch genommen hat? Dann heißt es, bis zum Schwören kann ich's wissen, dass der Schuldbrief ist zerrissen. Wenn wir solche Christen in unseren Gemeinden hätten, mit dieser tiefen Gewissheit, oh, glaubt mir's, Geschwister, da würde der Heilige Geist in so mächtiger und wunderbarer Weise wirken und arbeiten. Was uns fehlt heute, ist der richtige Tiefgang, eine gründliche Arbeit des Heiligen Geistes. Wie wünsche ich das für euren Ort hier, dass ihr Menschen habt, die Heilsträger sind, die Gott benützen kann zu einem Zeugnis hier im ganzen Dorf. Aber diesen völligen Glauben, dieses hundertprozentige Nehmen, diesen Frieden, diese Freude, die wir in Gott haben können, diesen Glauben schenkt der Heilige Geist, wirkt der Heilige Geist nur einem Menschen, der aufrichtig und ehrlich zu Jesus gekommen ist. Vielleicht durch dem einen oder anderen weh, aber ich bin nun mal so rücksichtslos. Soll ich zu euch hergefahren kommen, die vielen Kilometer, um so ein billiges, läppisches Evangelium zu predigen, um euch in der Selbstsicherheit einzuwiegen? Ja, ihr werdet mich doch dann in der Ewigkeit anklagen. Ihr werdet sagen, du hast das gewusst. Du kommst jetzt schon weit über 10 Jahre zu uns und warst zu feige, die ganze Wahrheit sagen. Oh, das möchte ich nicht. Der Friede Gottes ist dir ganz, ganz nahe. Es ist ein einziger Schritt in die Aufrichtigkeit Gott gegenüber. Ich rate jedem, der da innerlich unsicher ist, in der Seelsorge sich auszusprechen. Wenn du reinen Tisch mit deinem Gott gemacht hast, du kannst dich darauf verlassen, dann fängt der Heilige Geist ein Wunderwerk an in deinem Herzen. Und du kannst dann plötzlich das volle Heil in Jesus annehmen. Du bist dann so froh und glücklich. Du bist in der Lage zu jauchzen. Ach, ich könnte gerade rausjubeln heute Abend. Weißt du warum? Nicht, weil ich besser bin als ihr, aber weil meine Sünden vergeben sind. Meine Sünden sind vergeben. Ich bin frei, ich bin frei. Christus schenkte mir das Leben. Ich bin frei, ich bin frei. Sag mir doch heute Abend, lieber Zuhörer, hast du wirklich Frieden in deinem Herzen? Ist es zwischen dir und deinem Gott in Ordnung? Wie schrecklich ist es, wenn man ein frommer Heuchler sein muss? Also vergesst den zweiten Punkt nicht. Im völligen Glauben ergreifen wir das ewige Leben. Und noch etwas geschieht. Wenn wir im völligen Glauben stehen, wahrhaftiges Herz, völliger Glaube, dann fängt etwas an in unserem Inneren und das ist die Wirksamkeit des Blutes Jesu und das ist der dritte Punkt. Besprengt oder durch die Besprengung mit dem Blute Jesu los vom bösen Gewissen. Wie soll ich denn meinem Gott dienen, Geschwister, wenn der Böse, der Verkläger noch in meinem Gewissen ist? Wisst ihr, ich bin wirklich dankbar, dass es den Heiligen Geist gibt, der sich in unserem Gewissen bezeugt. Aber wenn ich im aufrichtigen inneren Einstellung Jesus zu Jesus gekommen bin, wenn ich im völligen Glauben stehe, dann reinigt mich das Blut Jesu. Ich werde besprengt in meinem Herzen und los vom bösen Gewissen. Der Verkläger wird zum Schweigen gebracht. Das gibt innere Stärke, innere Kraft und innere Freude. Auch dazu eine Illustration. Ein Pfarrer, der sicher auch euch bekannt ist, schreibt in einem seiner Bücher, dass er zu einem Gemeinderat seiner Kirche gerufen wurde. Ihm wurde mitgeteilt, der Mann würde im Sterben liegen. Schnell eilte er hin, um ihn in den letzten Minuten seines Lebens noch beizustehen, um ihn auf Jesus und auf das wunderbare Erlösungswerk hinzuweisen. Und als er die Tür zum Sterbezimmer aufmacht, da ruft ihm der Kranke fast hysterisch entgegen: Herr Pfarrer, jagen Sie doch das schwarz- und weiß gefleckte Hündlein aus dem Zimmer hinaus. Der Pfarrer schaut, sieht aber gar keins. Er sagt, da ist doch gar kein Hündlein. Herr Pfarrer, bitte jagen Sie das schwarz- und weiß gefleckte Hündlein aus dem Zimmer heraus. Der Pfarrer schaut noch gründlicher, kann aber keins sehen. Und als der Kranke das zum dritten Mal herausschreit, da merkt er, es ist ein seelsorgerliches Problem. Da muss ein schweres, belastetes Gewissen da sein, das mit solch einem schwarz- und weiß gefleckten Hündlein etwas zu tun hätte. Und dann sagt es ihm auch, und der todkranke Mensch sagt, ja, ich möchte mit Gott ins Reine kommen, und erzählt, wie er im spanisch-französischen Krieg als Fremdenlegionär auf französischer Seite gekämpft hat und wie sie dem Feind, den sie geschlagen hatten, nachgeeilt sind, wie diese Spanier aber dann in jedem Dorf, das sie einnahmen, die Lebensmittel verbrannt haben und die Dorfbrunnen verschüttet haben, so dass die nachziehenden Franzosen nichts zu essen und zu trinken hatten. Und immer wenn sie nach Lebensmittel und nach Wasser gesucht hatten, die fremden Legionäre, und nichts fanden, da verfluchten sie die Spanier und hatten sich in solch einen Hass hineingesteigert. Und auch so dieser Mann. Das ging so weit, dass er sich zu einem schrecklichen Ausruf hinreißen ließ. Der nächste Spanier, der mir in die Hände fällt, der soll aber eines grausamen Todes sterben. Als sie ins nächste Dorf eingehen, suchen sie wieder vergeblich nach Wasser und nach Lebensmittel. Und auch er dringt in ein Haus hinein und kann nichts finden. Aber etwas findet er, von dem er sprach einen Tag zuvor, nämlich einen Spanier, und zwar einen ganz kleinen, einen Säugling, der in der Eile in den Kriegswirren zurückgelassen worden war. Und dann nimmt er, geht er hin und greift nach diesem Kind. Und in dem Moment kommt von irgendwoher ein schwarz- und weiß geflecktes Hündlein und beißt ihn in den Stiefel. Und mit dem anderen, da tritt er dieses Hündlein, dass es in die Ecke fliegt und dort wimmernd liegen bleibt. Und jetzt war er noch mehr zu Hass angestachelt. Was mache ich mit dem Kleinen? Und rennt mit ihm hinaus. Das Haus steht an einem Waldrand und da sieht er einen Ameisenhaufen und steckt den Säugling kopfüber in den Ameisenhaufen hinein. Der Krieg kann solch einen Hass in Menschen entfachen. Und wenn der Mensch im Hass ist, dann tut er schreckliche, grausame Dinge und belastet sein Gewissen. Wie sagt die Bibel von solchen Dingen? Ein Brandmal im Gewissen. Geschwister, ich kann das nicht ernst genug betonen. Es ist schrecklich, mit einem Brandmal im Gewissen in die Ewigkeit hinüberzugehen. Man hätte vollständige Vergebung aller seiner Sünde haben können bei Jesus. Oh, wie notwendig ist die Evangelisation in der Gemeinde heute. Wie nötig ist es, dass durch das Blut Jesu, das von manchen liberalen Theologen so gering geachtet wird, das Heiligste wird angetastet. Das Blut Jesu, das uns allein reinmachen kann und befähigt, in die Gegenwart Gottes zu treten. Dieser Mann kommt irgendwie frei dann von der fremden Legion, kommt nach Hause und stellt euch vor, tritt in den aktiven Kirchendienst. Und war dann noch, ich glaube, 20 oder 25 Jahre im aktiven Kirchendienst tätig. Man kann mitlaufen, ihr Lieben. Man kann auch dabei sein. Es gibt heute viele Leute, die sind auch dabei. Wie habe ich begonnen? Es gibt Menschen, die sind zufrieden, wenn sie über ein gut fundiertes christliches Wissen verfügen. Es gibt Menschen, die sind zufrieden, wenn sie sich in frommen Formen bewegen können. Aber der ehrliche Gottsucher ist nicht zufrieden damit. Da geht's tiefer, ihr Lieben, bedeutend tiefer. Da dringt die Wahrheit in die tiefsten seelischen Bereiche, in die Gefühlswelt hinein. Und da fängt das Gewissen an. Wohl dem, der diesen Prozess durchgemacht hat, wenn er noch so hart ist. Aber ich will niemand heute Abend in seinem Gewissen beunruhigen, ohne ihm zu zeigen, wie man von diesem Brandmal im Gewissen frei werden kann. Seht, jener Mann war so lange dann im Kirchendienst, und als der Pfarrer ihn aufs Blut Jesu aufmerksam machen möchte, dann ist er mit einem Entsetzensschrei in der Ewigkeit. Stell dir das vor. Ja, warum hat Gott das zugelassen? So nahe am Frieden, 25 Jahre das Wort gehört, nicht drauf eingegangen. Geschwister, wenn Gottes Geist heute Abend durch sein Wort zu unseren Herzen redet, dann sollten wir auf diese ewige Liebe und Güte eingehen. Ich sag's nicht gerne, vielleicht bin ich ein ganz klein wenig hart heute Abend, aber ich habe Menschen getroffen, die hatten eine so dicke religiöse Schicht auf ihrem Leben, dass die Wahrheit einfach nicht mehr durchgedrungen ist. Und es ist so schade für einen Menschen, wenn er in die Ewigkeit hinübergeht, ohne mit seinem Gott ins Reine gekommen zu sein. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, ihr Lieben. Der anderen Seite, so wie du bist, so darfst du kommen und wirst wirklich gnädig angenommen. Du musst dich nicht anders machen. Das kannst du gar nicht. Wenn du mit deiner Schuld und Sünde zu Jesus kommst, dann vergibt er dir. Lasst mich doch noch einmal ganz kurz umreißen, damit wir wirklich verstehen, um was es geht heute Abend. Wir können von Gott nicht erwarten, dass er Dinge tut, die wir zu tun haben. Ehrlich, aufrichtig zu sein. Im Glauben das ewige Heil, das er uns anbietet, erfassen. Uns reinigen lassen. Mit dem Blut, das Blut Jesu an uns wirken lassen. Die Möglichkeit, dass wir zu ihm kommen können. Das hat Gott getan in Jesus Christus. Gott selber hat den Weg frei gemacht. Bist du gekommen? Willst du kommen? Bist du mit deinem Gott ins Reine? Es ist sehr wichtig, liebe Geschwister. Gott helfe uns, dass wir eine echte, tiefgründige Bekehrung, eine Begegnung mit Gott haben. Amen. Wir wollen stille werden zum Gebet. Herr Jesus, wir danken dir, dass dein Wort zwar hart und ernst ist, aber sehr, sehr heilsam. Du willst nicht, dass ein Mensch verloren gehe, sondern du willst, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich bitte dich, wirke du jetzt durch deinen Geist. Leuchte in die Herzen hinein und mache sie willig, wo noch etwas geordnet gehört, klargestellt werden muss, dass wir darauf eingehen. Du liebst es so sehr, wenn du bei Menschen siehst, dass sie sich auf die Seite der Wahrheit stellen. Ich bitte dich, segne du diesen Ort. Rüste deine Kinder aus, dein Werk zu tun. Ich danke dir von ganzem Herzen. Amen.
Für deinen Heiland, der freundlich spricht, komm, mein Kind, folge mir. Lausche seinen Worte und säume nicht, sprich zu ihm, ich folge dir. O, höre deines Jesus sanften Ruf, komm, mein Kind, folge mir und sprich zu deinem Gott, der dich erschuf. Ich komme, Herr, und folge Geleit kannst du sicher gehen, scheint auch oft rau der Pfad, treulich wird der Herr dir zur Seite stehen, helfen stets mit Rat und Tat.